Paulus schloss den Abschnitt, den wir vor 3 Wochen miteinander betrachtet haben, mit dem Wort: Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Und anschließend schreibt er über die Bedeutung der Gnade und was diese Gnade beinhaltet. Und damit beschäftigen wir uns heute. Freue dich über die überwältigend große Gnade. Und zuerst lesen wir, was Paulus dazu schreibt. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz im Himmel, in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal: Durch Gottes Gnaden seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Schöpfungswerk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, gute Werke zu tun, die er vorbereitet hat, damit wir sie ausführen können. In den ersten 28 Versen des Epheserbriefes, die wir bis jetzt miteinander angeschaut haben, haben ja begonnen mit Epheser 1,1, haben eine Pause gemacht, jetzt sind wir in der zweiten Sequenz. Also mittlerweile haben wir 28 Verse miteinander angeschaut, begegnen uns immer wieder 2 Personen. Gott der Vater, er wird 42 Mal direkt oder indirekt, also mit Nomen oder Pronomen erwähnt. Also in 28 Versen 42 Mal, wohlbemerkt. Jesus Christus, er wird in diesen Versen 27 Mal direkt oder indirekt erwähnt. Alles, was Paulus hier schreibt, hat mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus zu tun. Klar, eigentlich sollte uns das nicht überraschen. Dennoch finde ich diese Tatsache bemerkenswert. Menschen tendieren dazu, sich selbst im Zentrum des Lebens und der Welt zu sehen. Doch im Zentrum der Menschheitsgeschichte steht nicht der Mensch, sondern Gott, der Schöpfer und sein Sohn Jesus Christus. Zusammen mit Jesus Christus hat Gott uns von den Toten auferweckt. Und zusammen mit Jesus hat Gott uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Gott hat uns vom Tod auferweckt und uns einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Das geschieht mit allen Menschen, die zu Jesus gehen und mit ihm unterwegs sind. Ohne Verbindung zu Jesus gibt es keinen Platz im Himmel. Wenn der Himmel will, also mit Gott versöhnt leben möchte, kommt an Jesus nicht vorbei. Seinen Jüngern sagte Jesus: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Es ist eben nicht so, dass es einen Gott gibt, der unter ganz verschiedenen Namen in Erscheinung tritt. Bei den einen heißt er Buddha, bei den anderen Krishna, Allah, Zeus, wie auch immer sie heißen mögen und sie genannt werden. Gerne würden wir das glauben. Dann wäre unsere kleine Welt in Ordnung und spannungsfrei. Aber es gibt nur einen einzigen Namen, der uns zu Gott, zum himmlischen Vater bringt. Es gibt nur eine Person, die uns die Tore zum Himmel aufstößt. Der Apostel Petrus bezeugte das vor dem Hohen Rat, der ihn bedrohte und einschüchtern wollte. Bei niemandem anderen ist Rettung zu finden unter dem ganzen Himmel. Und unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Ob das uns gefällt oder nicht, es ändert nichts an der Tatsache. Die Bibel lässt keinen Zweifel darüber aufkommen. Rettung ist nur in Verbindung mit Jesus möglich. Zusammen eben mit Christus, mit Jesus Christus hat Gott uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit Jesus hat Gott uns schon jetzt einen Platz im Himmel, in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Dieses Zusammengehen mit Jesus geschieht, wenn wir Jesus unser Vertrauen schenken. Paulus schreibt es einmal so: Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wenn du das glaubst, dann bist du mit Jesus verbunden. Es ist dann, wie wenn du selbst für deine Schuld gestorben bist, eben zusammen mit ihm. Da schreibt Paulus den Christen in Kolosse: Ihr wurdet zusammen mit Jesus begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit Jesus verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit Jesus auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Zusammen mit Christus. Die erfreuliche Folge ist, dass wir einen Platz im Himmel bekommen. Zusammen mit Jesus Christus hat Gott uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Erstaunlich, dass wir diesen Platz schon jetzt haben. Es ist also nicht nur eine Reservation auf den Tag hin, an dem wir dort eintreten werden. Der Platz ist nicht einfach reserviert, sondern wir haben ihn schon. Schon jetzt haben wir offensichtlich mit dem Himmel zu tun. Wir sind im Himmel verwurzelt. Wir leben zwar noch auf dieser Welt, aber eigentlich gehören wir nicht mehr zu dieser Welt. Das sagt Jesus in seinem Gebet, seine Jünger, sie gehören nicht mehr zur Welt, so wie auch ich nicht mehr zur Welt gehöre. Vor 3 Wochen haben wir festgestellt, wenn wir gerettet werden, werden wir vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts versetzt. Ich glaube, Jean-Pierre hat das dann noch vertieft am Sonntag später. Das Reich des Lichts ist das Reich, in dem Jesus die Herrschaft hat. Nun gehören wir zu diesem Reich und dieses Reich gehört zur himmlischen Welt. Also bildlich gesprochen leben wir eigentlich kopfüber. Die Füße haben wir im Himmel und den Kopf auf der Erde. Wir müssen uns eigentlich umdrehen. Weil wir sind im Himmel verwurzelt. Wir leben kopfüber. Wir sind also Bürger einer anderen Welt. Wie Paulus in Philippen schreibt, wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Eigentlich sind Christen Doppelbürger. Wir haben, die meisten von uns, das Bürgerrecht eines Staates. Aber was uns verbindet, ist das himmlische Bürgerrecht. Das Bürgerrecht, das wir als Schweizer, Deutsche, Italiener, Österreicher, Russen, Tamilen, Thailänder und wie auch immer, wo auch immer wir herkommen, Neuseeland. Dieses Bürgerrecht ist zweitrangig. Einige haben sogar nochmals ein Bürgerrecht, haben das Schweizer Bürgerrecht und das Italienische oder wie auch immer. Aber es ist und bleibt zweitrangig, egal wie viele Bürgerrechte wir haben. Es ist für die Ewigkeit bedeutungslos und egal wie stolz, dass wir auf unser Bürgerrecht sind, ist es bedeutungslos für die Ewigkeit. Denn das wichtigste Bürgerrecht, das ein Mensch erhalten kann, ist das Bürgerrecht im Himmel. Dieses Bürgerrecht kann jeder bekommen, aber nur in der Verbindung mit Jesus Christus. Und dieses Bürgerrecht bleibt in alle Ewigkeit in Kraft. Paulus meint, bis in alle Ewigkeit will Gott damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Wenn wir einen Platz im Himmel haben, dann wird bis in alle Ewigkeit das sichtbar sein, wie überwältigend groß die Gnade Gottes und seine Güte ist, die wir durch Jesus Christus erfahren haben. Wir werden uns bis in alle Ewigkeit darüber freuen, dass wir mit Jesus zusammen im Himmel wohnen können. Wäre Jesus für unsere Sünden nicht gestorben, dann wäre kein einziger Mensch im Himmel. Doch jeder, der im Himmel ist, ist sein Zeuge der überwältigenden Kraft Gottes. Paulus will nun ganz sicher gehen, dass die Christen verstehen, dass diese Rettung ein reines Geschenk Gottes ist. Niemand sollte sich einbilden, er hätte irgendetwas zu seiner Rettung beigetragen. Niemand soll der Meinung sein, oh, Gott kann froh sein, dass er mich hat und dass ich da ein bisschen frömmer geworden bin. Niemand soll sich auf irgendetwas sich einbilden. Wäre das möglich, dass man quasi das Bürgerrecht kaufen und sich erarbeiten könnte, dann wäre bestimmt Paulus würde zu diesen Menschen gehören, die das könnten. Den Christen in Philippi schreibt er nämlich, ich habe allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen, wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen. Ich könnte es noch viel mehr. Das ist typisch Paulus, oder? Ein gesundes Selbstwertgefühl hat er. Also wenn es möglich wäre, etwas zur Rettung beizutragen, dann würde Paulus zuvorderst in der Reihe stehen. Er wäre einer der ersten Anwärter, die die Möglichkeit hätten, das zu bekommen. Er hätte viele Gründe anzufügen. Ich wurde, wie es dem Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren, also nichts Heidnisches da zwischendrin, wie bei Jesus. Jesus hat ja heidnisches Blut zwischendrin, aber ich bin ein reiner Hebräer. Also nur Hagar zum Beispiel, nur weil du jetzt gerade reagiert hast, es ist so. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Perfekt. Das muss mal gesagt sein. Doch das nützt Paulus nichts. Denn niemand kann etwas zu seiner Rettung beitragen. Selbst wer ein eifriges, aufopferndes und leidenschaftliches religiöses Leben führt wie Paulus. Paulus will diese Tatsache den Ephesern einschärfen. Noch einmal, wiederholt er sich, noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Die Gnade ist ein reines Geschenk, man kann sie weder erarbeiten, noch kann man sie kaufen. Man bekommt dieses Geschenk aufgrund des Glaubens. Und nun gibt es Leute, die behaupten, der Glaube und die damit verbundene Bekehrung, also die Hinwendung zu Gott, das sei ja schon ein Werk. Da würde eine Handlung des Menschen im Vordergrund stehen, indem er sich Gott zuwendet. Also dann würde ja doch der Mensch ein Werk tun. Das ist meines Erachtens eine falsche Interpretation einer Bekehrung, einer Hinwendung zu Gott. Wenn ein Mensch Jesus in sein Leben einlädt, dann wird er gerettet, weil Jesus am Kreuz für seine Schuld starb. Der Mensch kann nichts zur Rettung beitragen. Was Jesus für uns getan hat, ist vollständig und benötigt keine Ergänzung. Wenn sich ein Mensch Jesus zuwendet, dann wird er mit der bereits vollbrachten Rettung beschenkt. Ihm wird die Schuld vergeben. Die Hinwendung des Menschen zu Gott ist kein Werk, sondern es ist eine Kapitulation vor Gott. Und eine Kapitulation kann nie ein Werk sein, sonst würde man nicht kapitulieren. Eine Kapitulation ist eine, mal übertrieben gesagt, eine Bankrotterklärung. Ich kann nicht ohne dich. Ich versuche das mal am Beispiel vom Wide World, World Wide Web zu erklären, zu veranschaulichen. Das Internet ist eine unsichtbare Welt. Sie existiert und funktioniert vollständig auch ohne uns. Wir brauchen das Internet nicht, theoretisch. Praktisch schon, aber theoretisch bräuchten wir es nicht. Wir könnten leben und sterben ohne Internet. Das wäre gut möglich. Wenn ich in die Welt teilhaben möchte, dann benötige ich einen Anschluss. Gut, es gibt jetzt auch WLAN, aber ich nehme jetzt mal den LAN-Anschluss. Also ich benötige einen Anschluss. Ich muss zum Beispiel ein WLAN-Kabel haben, das mir den Zugang zu dieser Welt öffnet. Ich melde mich bei einem Provider an, stecke das Kabel beim Router ein, den ich vom Provider bekommen oder gekauft habe, und schon habe ich Zugang zu dieser verborgenen Welt. Jetzt kann ich mich in dieser Welt bewegen und mich sogar einbringen. Wir tun das auch als Kirche. Wir haben dort eine Webseite, man kann die besuchen. Überall, alle, die in diesem Netzwerk umherschwirren, können sehen, dass wir jetzt zum Beispiel heute Morgen einen Gottesdienst haben, was für ein Thema wir behandeln, was für einen Bibeltext wir anschauen. Nun ist das ähnlich mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist ebenfalls eine unsichtbare Welt und benötigt eine Schnittstelle, die mich mit dieser Welt in Verbindung bringen kann. Und diese Schnittstelle ist Jesus. Er erledigt für mich die Zugangsformalitäten, richtet das Modem ein und was sonst noch alles an Vorbereitungen zu treffen ist. Das Einzige, was ich tun muss, ist, Jesus zu sagen, dass ich gern durch ihn Zugang zu dieser Welt bekommen möchte. Ich muss ihm nur sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass er alles dafür getan hat, damit ich in diese himmlische Welt kommen kann. Das kann ich mit einem Gebet machen. Und wenn das von Herzen kommt, dann stecke ich nicht ich den Stecker in ein Modem, sondern dann steckt Jesus den Stecker in mich. Und er schafft die Verbindung. Ich tue überhaupt nichts, sondern Gott kommt auf mich zu. Jesus schließt mich an. Wir müssen nur Jesus um Hilfe bitten, und um Hilfe bitten ist kein Werk, das ist keine Leistung. Mit Werk meint Paulus etwas, das wir zur Rettung beitragen müssten. Wenn wir meinen, wir müssten zum Beispiel viel Geld spenden oder viel beten, damit wir gerettet werden. Deshalb sagt Paulus noch einmal eindeutig und klar, die Gnade gründet sich nicht auf menschlicher Leistung, sodass niemand vor Gott damit irgendetwas groß tun kann. Deshalb hat Paulus von seiner Vergangenheit Abstand genommen, obwohl er beachtliche religiöse Werke vorzuweisen hätte. Denn genau diese Werke, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Er ließ seine religiöse Vergangenheit radikal hinter sich. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Nur verlieren. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Also meine Abstammung, alle meine religiösen Leistungen sind mir zum Müll geworden, weil alles ist in Christus. Nun weist Paulus noch auf einen anderen Aspekt hin, der deutlich macht, warum wir zur Rettung nichts beitragen können. Denn was wir sind, ist Gottes Schöpfungswerk, geschaffen durch Jesus Christus. Was da geschieht, wenn wir mit Jesus zusammen gerettet werden, ist keine neue Art des religiösen Lebens. Der Glaube an Jesus Christus führt dazu, dass Gott uns erneuert, so wie Paulus den Korinthern schreibt: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Oder hat begonnen. Das ist ein Schöpfungsakt Gottes. Deshalb spricht die Bibel auch von einer Wiedergeburt. Wir werden neu geboren, etwas Neues entsteht. Johannes schreibt in seinem Brief: Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, der Christus, ist aus Gott geboren. Etwas Neues entsteht. Eine neue Schöpfung. Und das Leben, das wir hier neu, das hier neu entstanden ist, hat wie bei der Erschaffung von Adam und Eva eine Aufgabe mit auf den Weg bekommen. Vorher schrieb Paulus, dass wir nicht aufgrund von Werken gerettet sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir als Christen keine guten Werke tun sollen. Aber die guten Werke, die Christen tun, tun sie hoffentlich nicht, um gerettet zu werden, weil das funktioniert ja nicht, sondern weil sie gerettet sind, tun sie sie. Paulus schreibt: Gott hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, gute Werke zu tun, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen neu, in ihnen unser Leben gestalten. Das ist keine leicht zu verstehende Aussage, die Paulus hier macht. Das erkennt man, wenn ihr an den Bemühungen der verschiedenen Bibelübersetzungen, wenn ihr verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander legt, dann werdet ihr sehen, dass die Übersetzer hier ein bisschen überlegen müssen, wie sie das machen. Wir müssen beachten, dass diese Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, in engem Zusammenhang mit der Neuschöpfung des Menschen steht, der sich mit Jesus verbindet. Diese Neuschöpfung befähigt uns, diese guten Werke zu tun, von denen hier Paulus spricht. Mit der Wiedergeburt, die sich dadurch auszeichnet, dass der Heilige Geist in mir zu wohnen beginnt, hat Gott uns die Ausstattung gegeben, damit wir ein Leben führen können, das ihm gefällt. Und ein Leben zu führen, das Gott gefällt, das ist in sich schon ein gutes Werk. Nehmen wir nochmals das Bild vom Internet. Wenn ich dort angeschlossen bin, dann habe ich die Möglichkeit, im Internet mitzugestalten. Ich habe die Möglichkeit, es mit guten Inhalten zu füllen. Aber damit ich das kann, dazu muss mir Gott den Zugang und die Fähigkeit schenken. Petrus sagte das einmal so: Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Also Gott hat uns die Fähigkeit geschenkt, so zu leben. Es ist also nicht ein Krampf. Viele Christen, die erschaudern, ja, sie denken, das ist ja ein Krampf und ich schaffe das nie im Leben und ich kann das nie und ich bin sowieso, kann nie ein guter Christ sein. Doch, weil Gott die Voraussetzungen schafft. Gott hat uns alles geschenkt, was zum Leben als Christ nötig ist. Wir können ein Leben führen, das Gott gefällt, und wir können das Leben so führen, dass es lebbar ist. Und nicht, dass ich von morgens bis abends mit einem schlechten Gewissen herumlaufe und nach jedem Gottesdienst ein schlechtes Gewissen habe. Sondern ich kann es. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Also ihr habt so viel Überfluss, ihr werdet so überschüttet von seiner Gnade, dass für euch noch viel übrig bleibt, Gutes zu tun. Die Gnade, die wir bekommen haben, dient also nicht nur dazu, dass wir uns über die Rettung freuen, die Gnade soll auch anderen Menschen zum Segen werden. Auf verschiedene Weise sollten wir Gutes tun. Und wer mir das immer noch nicht glauben will, dem habe ich noch eine Aussage von Paulus. Jesus ist, ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Wäre interessant, überhaupt mal im Neuen Testament all die Stellen nachzuschauen, wo es heißt, Gutes zu tun. Da würden wir noch staunen. Die Werke, die von Gott vorbereitet sind, können wir tun, denn Gott hat uns dazu befähigt. Das kann bedeuten, dass wir Menschen helfen, die Hilfe nötig haben, wenn uns das möglich ist. Es kann bedeuten, dass wir uns an der Verbreitung des Evangeliums beteiligen und überhaupt am Bau des Reiches Gottes mitbeteiligt sind. Jeder persönlich kann Gott fragen, wo vielleicht der Bereich ist, wo er das, diese Gnade weitergeben kann. Und die Gaben und Fähigkeiten, die er geschenkt bekommen hat. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk an uns. Dieses Geschenk ist untrennbar mit seinem Namen verbunden, mit einem Namen verbunden, Jesus Christus. Die Gnade Gottes ist das Geschenk seines Sohnes an uns. Durch das Sterben und Auferstehen von Jesus sind wir gerettet. Ein größeres Geschenk gibt es nichts, nicht und nirgendwo sonst. Weder in dieser noch in der jenseitigen Welt. Jesus Christus ist die Gnade Gottes und darüber können wir uns riesig freuen. Paulus schreibt, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass ich auf verschiedenen Briefen zitiert habe den Paulus. Und in allen Briefen thematisiert er dieses freie, unverdiente Geschenk der Gnade. Freuen wir uns über die überwältigend große Gnade. Freuen wir uns über Jesus, unseren Herrn. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir für dein Wort, dass du uns überliefern lassen hast, das uns Orientierung gibt, das uns zeigt, auf was es ankommt im Leben und dass du nicht von uns erwartest, dass wir uns irgendwie selber erlösen oder weiß ich was für religiöse Anstrengungen unternehmen, damit wir mit dir uns versöhnen können. Nein, du bist uns entgegengekommen. Und es ist ein reines Geschenk, das du uns gemacht hast. Die Gnade, die du uns schenkst in deinem Sohn Jesus Christus. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du diesen Weg auf dich genommen hast, aus Liebe zu uns. Und so sind wir erlöst. Und wir sind dankbar für die Gnade und dass du ermöglichst, dass wir ein Leben führen können, das dir gefällt, weil du uns dazu befähigst und weil du uns die nötige Ausstattung, die nötige Kraft dazu schenkst. Ich danke dir. Amen.